Reflect. Digitale Schmiedegespräche mit dem Florian Wieser.
Jetzt hocken wir vor dem Schmiede.
Knister,
Rotwein. Was trinkst du für einen?
Schlechten Wein, einen feinen. Einen empfohlenen, jemanden, der mir einen Experten empfohlen hat, den ich delegieren kann. Irgendeinen Malbec oder einen Sirach oder so. Wahrscheinlich nicht von allzu weit weg. Aus Europa.
Aus Europa. Ja, eben, mich hat das ja interessiert, also einerseits deinen Weg, aber ich finde natürlich auch Abzweigungen cool. Und was mich interessiert hat, ist deine quasi, ich kenne nicht, was vorher war, aber quasi deine NGO-Phase. Und dann NGO zu Agentur und Agentur zu eben Game-Entwicklung und dann das der Lego-Part. Das war so meine Storyline gewesen. Und wie kommt man eben. Wie bist du eigentlich zu dem Anfang gekommen, dass dich NGO-mässig betätigen wollte? Was hast du das Gefühl, ist das prägig oder ist das zuhause gewesen? Oder wieso hast du denn einsetzen für Sachen?
Das ist eine extrem gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das jetzt überlege, ist 2015 Jahre her. Ich bin noch nicht so alt, ich kann mich nicht so genau erinnern. Ein ganz wichtiger Teil ist sicher mein Haushalt, wo ich aufgewachsen und erzogen wurde. Ich bin nie im Sinn von, du musst, aber ich komme sehr um einen politischen Haushalt. Meine Eltern haben sehr viel diskutiert als Einzelkind, man war voll eingespannt. Meine Mutter hat Frauenstreik organisiert, ich hatte da sicher ein starkes Vorbild gehabt. Ich wollte aber immer Unternehmer werden, lustigerweise, und Programmierer und so. Und das ist, glaube ich, eine Fusion. Ich war bei den Jungen Grünen, bei der Gründung dabei gewesen. Ich hatte mich aber so ein bisschen dort sehr stark engagiert, aber mich auch ein distanziert. Mir ist es immer irgendwie, entweder geht man an Macht oder man wird noch radikal. Und ich habe gefunden, eins von beiden, ich bin beidem dabei. Aber,
so also entweder macht man?
Macht man Macht, also entweder macht man das Realistische und das Vernünftige und das, was jetzt halt gerade geht, oder man ist schon hat eine radikale Forderung, okay. Aber nicht irgendetwas dazwischen, nicht so wischiwaschi. Und ja, dann nicht mehr so eng, aber die NGO-Geschichte, ich glaube, das war mir als Truppe gewesen. Das bin nicht, das ist nicht so ich, kann mich dort ein bisschen mitziehen lassen. Und ich habe einen Zivildienst machen, oder dürfen, und ich habe bei Greenpeace geschafft dort. Und ich habe mich dann irgendwie wirklich entscheiden, aber mir war die Unabhängigkeit wichtiger gewesen, als in einer Organisation zu arbeiten. Es scheint vielleicht von außen, dass ich der NGO-Mensch bin. Ich bin gar nicht so stark selber, biografisch. Ich habe nie in einer NGO geschafft. Ich habe nie nur mit NGOs geschafft. Nie. Und ich nie will. Also ja, nicht. Und vor allem, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, NGOs sind sehr, sehr wichtig als wirkliche vierte Macht. Aber es sind genauso Organisationen, die verhocken, die verkrusten können. Mhm. Und ich habe das Gefühl, viele von denen müssen mega aufpassen. Vor allem jetzt bei uns in Zentraleuropa, dass sie noch ihre Bedeutung behalten. Also, sie haben auch etwas zu verlieren jetzt, oder was sie anfällig macht. Also gerade wenn sie etwas zu verlieren haben. Oder das sind zum Teil grosse Unternehmen oder grosse Organisationen mit dem Umsatz und mit den Personen. Und all die haben Interesse und ich finde, zum Teil frage ich mich so ein bisschen.
Also, was haben sie zu verlieren, sagst du? Also, wie meinst du das?
Macht und Einfluss und
Arbeitsplätze. Woher verschiebt sich denn die?
Das ist eine gute Frage, ich weiss es nicht. Also ich bin nicht sicher, dass es in unseren Breitengrad noch die radikale Umweltschutzorganisation gibt, gerade momentan. Vielleicht gibt es einen Raum für die. Es ist nicht als Vorwurf. Es liegt nicht an mir, es sind vor allem auch Kunden von uns, muss man auch noch, also for the record. Aber man muss sagen, es liegt nicht an mir, die zu kritisieren. Aber ich sehe natürlich die Strategie von Greenpeace, bei uns keine radikale Kampagne mehr zu machen. Und ich finde, es ist billig zu behaupten, dass einfach alles viel besser wurde. Dann ist natürlich die Luft besser geworden, die Gewässer sind besser geworden, das kann man nachweisen, wissenschaftlich. Aber die Strategie bei uns, keinen Osterverkehr zu blockieren, weil man dann Spender verliert. Ganz einfach, radikal, so ist es aber. Also das kann man auch, da gibt es gar nichts. Ich persönlich finde die falsch.
Aber ist dann irgendwie so die Gesamtvision oder Mission verloren gegangen?
Nein, ich glaube, weißt du, ist Globalisierung. Oder? Also bei Greenpeace kann man es zum Beispiel sagen, als das, was mir sympathisch und am nächsten ist logische, nachvollziehbar, von mir nachvollziehbar, ich will das gar nicht als falsch anschauen, ich kann es nachvollziehen, Aufteilung, wir sammeln in Zentraleuropa das Geld und man versucht in den Wachstumsmärkten, wo es darauf ankommt, in Afrika, nicht im Sinne von Wachstum vom Geld, sondern im Sinne von dort gibt es einen aktiven, wichtigen Umweltschutz, dort probiert man etwas zu machen, dort kann man mehr machen, man kann nicht überall sein. Mhm. Aber ich sage trotzdem, wieso macht denn da niemand radikalen Umweltschutz?
Aber wir haben schon so ein bisschen auch eine unpolitische Phase hinter uns. Und man sagt jetzt, wie so wie die Generation jetzt so Y und Z, die sagen politischer als jetzt so die...
Wer hat eine unpolitische Phase? Wir zwei, unsere zwei Generationen sind unpolitisch.
Ja, unpolitischer. Es war so eine Zwischenphase gewesen. Das 90er und die ersten 2000er Jahre, die sind eigenartig. Das sind wie so Limbo-Jahre. Da hat es ja ein bisschen Occupy und so gegeben. Aber weißt du, so Sachen, die etwas bewegt haben, jetzt bei uns, jetzt nicht irgendwie gerade wie der arabische Frühling und so, wo es mal abgegangen ist, aber einfach okay, wir sind zu gesättigt, es geht jetzt gut, keine Ahnung, aber hast du das Gefühl, dass die nächste Generation geht wieder eben radikaler aus? Also radikaler ist doch wie ein bisschen verschwunden.
Ich bin einverstanden. Ich suche, also ich bin persönlich nie, viele von meinen Freunden sind in diesen Genua und in diesen Anti-Globalisierungsprotesten. Ich habe absolut kein Verständnis für das, weil ich Globalisierung als sehr vernünftige und interessante Sache anschaue. Ich habe sehr viel Verständnis darüber, dass man sagt, man braucht eine fairere Globalisierung respektive eine andere Verteilung. Die Verteilungsfrage habe ich schon immer interessant gefunden oder wichtig gefunden. Mhm. Ich glaube, der Teil, wieso das so gekommen ist, ist, weil es keinen Anfang gibt von einem anderen Entwurf. Es braucht, also der Kapitalismus ist das überlebende System mit der Machtwirtschaft, mit der Demokratie. Der hat in den letzten 30 Jahren Demokratie die Wand gedrückt. Also das hat nicht nur eine Wachstumsphase, also nicht nur negativ, ich glaube, sie hat viel Wohlstand generiert. Das ist, glaube ich, auch nicht abzustreiten. Das finde ich zum Beispiel auch falsch. Ich suche sehr dort irgendeinen anderen Weg, oder? Und ich glaube, das ist insgeheim, glaube ich, machen das viele Leute. Mhm. Also ich glaube, ich persönlich bin klarer Anhänger von, es braucht eine Evolution von dem Pärchen Demokratie und Kapitalismus. Ich glaube, das muss sich wie zusammen neu erfinden. Oder Demokratie und Marktwirtschaft in meinem persönlichen Fall, wo ich glaube. Und ich glaube, dort gibt es ein Vakuum. Und jetzt kann man sagen, das ist eine unpolitische Generation, oder man kann sagen, das ist eine politische oder ist eine Generation, die sucht. Wenn ich mich selber würde sagen, ja, ich habe nicht so viel Politisches gemacht, wie ich könnte. Aber es hat viel damit zu tun, wie ich auch nicht weiss, wie. Also ich weiss nicht, das, was ich probiere zu beschreiben, das andere System, wie das genau was aussieht. Ich probiere zu lernen und herauszufinden. Ich kann mir zum Glück zum Beispiel Nachhilfe leisten in der Ökonomie. Ich probiere das klar zu verstehen, was wäre denn eine Alternative. Mhm. Und ich sehe sie noch nicht. Mhm. Also ich glaube, dass, wie viele Leute sagen, das bessere andere System, was wäre es denn? Mhm. Also, das ist, glaube ich, auch ein Grund, wieso es das Vakuum gibt, oder nicht die politische Generation. Ist die neue Generation politischer? Uiuiui, das ist eine schwierige Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Ich glaube, ich bin falsch. Ich weiß es nicht.
Ja, weißt, mir einfach gefällt dir auf, dass jetzt die einfach ein bisschen mehr auf die Straße gehen, egal ein bisschen wo. Und ich glaube jetzt, ich glaube, es kommt ja auch viel zusammen, wo man eben, ich glaube, es kommt vielleicht auch viel zusammen, wo Gestaltungsmaterial ist jetzt, glaube ich, beieinander. Weißt du, es gibt so Enden, also Sachen, die, glaube ich, jetzt einfach langen. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt kommen mit dem Waffenthema in Amerika, weil das hat es schon immer gegeben, aber so fest auf der Straße sind sie nicht wie jetzt. Und lustig ist, dass die Bewegung jetzt doch ums Leben geht und nicht um die Abschaffung von und. Also, oder eben in Bratislava, wo man merkt, dass die Junge die erste Generation ist, die keine Korruption mehr einfach gar nicht versteht und auch gar nicht versteht, warum dass die das sollen. Oder? Und da sind sie aber durchaus eben mutig und gehen raus. Oder? Ich weiß jetzt nicht, wie es beim arabischen Frühling war, ob das irgendwie als 50-Jährige waren oder ob das irgendwie lauter 19-Jährige waren. Ich habe eher junge Leute wahrgenommen. Oder Spanien auch, weil es auch betrifft. Weil einfach keine Zukunft haben oder keinen Gestaltungsraum haben, scheinbar per Staat oder per Markt oder so. Das akzeptiert es so wie nicht mehr. Aber es langt auch. Ich meine, ich weiß nicht, in den 90er, ich habe nie müssen. Ich meine, ich habe immer einen Job gehabt.
Ich finde es eine interessante Frage. Und wenn ich du, das ist mir noch nie in der letzten Zeit so aufgefallen, es ist sehr gut möglich, ja, dass ein Zyklus zu Ende geht. Das ist sehr gut möglich. Das ist sehr eine spannende Frage. Sind nämlich wirklich in vielen, bei vielen Fragen sind, sehr gute Frage sogar. Es ist wirklich viel geht zu Ende. Der Schweiz geht langsam aber sicher die SVP-Führungsregide zu Ende. Also die alte, die das aufgebaut hat, eine starke politische Kraft, die sehr viel geprägt hat. In Osteuropa geht sozusagen die nach der Wende Generation langsam in Pension, oder? Und es gibt eine neue, ich probiere alles möglichst neutral zu formulieren, wahrscheinlich geht Geldschwemme ins Ende. Und in den USA ist auch dringend, oder? Langsam. Aber ich meine, ich sehe schon, oder? Was wird sein? Biden gegen Sanders in den Primaries von den Demokraten? Zwei uralte Siechen. Ja, das ist auch notgedrungen, das letzte Mal. Oder nachher sind die in Grab. Ja. Nachher muss etwas Neues kommen.
Genau.
Und Corbyn ist ja auch ein Opa in England. Brexit ganz Ende. Es geht wirklich alles. Also, die Frage ist, ob etwas Neues kommt. Kommt immer etwas Neues.
Die Evolution hat das ja eigentlich schon vor mit uns, oder?
Was kommt dann?
Aber was ich noch spannend finde, weil Niki, meine Frau, ja recht geforscht hat jetzt in den letzten zwei Jahren. Ich sage immer, wir haben eigentlich das Grundeinkommen gelebt. Sie hat quasi wie...
Sie hat können arbeiten,
sie hat frei können, sie hat viel können Research, und das kommt uns jetzt brutal zu gut. Und was sie jetzt gerade gefunden hat, ist die Matrifokalität. Total abgefahrenes Teil. Es geht eigentlich so um Patriarchatskritik.
Mhm.
Und ich habe mich noch voll eingelesen, was aber irgendwie ein Fakt ist, einfach aus der Geschichte ist, rund 5000 Jahre hat es quasi die Matrifokalität gegeben, wo eigentlich die Frau das verbindende Element war und eigentlich das Soziale gebaut hat, damit man dann überhaupt können siedeln konnte und die Männer überhaupt können dann mit dem Anhäufen anfangen zu arbeiten. Im Sinne von dann auch sie unterdrücken. Hm. Aber das ist 150'000 Jahre Matrifokalität gelebt. 6'500 Jahre ist Patriarchat gelebt. Und schaut dir mal an, wie weit wir jetzt sind, wo sich alles irgendwie durchmischt. Das finde ich aber auch momentan so spannend. Es gibt die Abschnitte, die zeitlich im Sinn von, weißt du, ich denke mir dann auch evolutionsmäßig, ich erinnere mich ja vielleicht noch, keine Ahnung, weißt, epigenetisch an früher, vor denen, weil da war eine ganz lange Prägungszeit von der Menschheit. Aber heute quasi eben, vermischt sich die Geschlechter, es vermischt sich quasi die also Gender-Thematik und so weiter. Das ist aber alles ein riesiges Gemisch jetzt. Und jetzt ist aber die Frage, und jetzt? Okay, jetzt ist nicht mehr irgendwie Männchen oder Weibli, sondern jetzt ist irgendwie alles. Und das alles, das Mischen, das finde ich, das, also ich finde, das ist ja doch das, das mit der Komplexität. Das potenziert sich jetzt. Und dann ist es noch global. Und dann ist es noch... Mein Universe haben wir jetzt noch nicht, aber im Sinne von, es langt ja mal global. Und das, mit dem jetzt umzugehen und eben überhaupt etwas zu formulieren, hat vielleicht jetzt auch Zeit gebraucht.
Ja, das ist ja noch nicht möglich. Also ich bin absolut
verstanden. Ja.
Das ist ja nicht noch nicht möglich. Und ich glaube, also Zeit schlägt alle, oder? Es geht ja einfach weiter. Was du mit Evolution meinst, würde ich auch sagen, ich finde es nicht so, also es gibt nicht so einen wahnsinnigen, es gibt nicht so einen wahnsinnigen Grund, zu hyperventilieren. Es gibt vielleicht einen Grund, mal zurückzustehen und zu schauen, okay, was ist eigentlich alles passiert.
Mhm.
Aber wenn man auch ganz ehrlich ist, 99,99%, ich zähle mich zu denen von der Lücke, wenn ich am Schluss, oh shit, ich check's nicht. Spannend. Ich kann mir eigentlich nur einzelne Teile also picken und dann kann ich etwas verstehen, vielleicht etwas beitragen, etwas machen. Also es ist einfach Zeit, zu erkennen, dass wir ein Teil von einer Größeren sind, wo vielleicht ja, hoffentlich irgendwie auch richtig geht. Ja. Ich glaube, es ist mega viel passiert. By the way, was mich auch noch fasziniert, ist noch, du hast das Thema Anfang, ich kann noch so will das Thema Ende reinbringen. Ich persönlich bin nicht im Sinn vom Fatalistischen, sondern im Sinn vom Positiven, aber auch der Meinung, man sollte sich auch mal damit befassen, dass es vielleicht einfach auch zwingend ein Ende muss geben für Menschen auf der Erde. Und dass es das geben wird, und jetzt kann man, also nicht morgen, nicht in 100 Jahren, aber es gibt ein Ende. So, in 5 Generationen, in 10 Generationen. Und was das heisst, ist das gar nicht so schlecht. Ich kann man sagen, ein schönes Ende für alle wäre das Ziel. Und nicht, es darf kein Ende geben und es muss... Ja, also wirklich mehr im Sinne von der Logik vom wieso, dass es immer weiter muss gehen, immer grösser muss werden, immer besser muss werden. Vielleicht muss man sich das wirklich mal so überlegen. Es gibt ein super Buch, Kollaps heisst das vom ehemaligen WWF-Direktor von Brasilien, der mega gut beschreibt, dass er sagt, also ist eher eine Gefahr, oder, dass unser System jetzt zusammengehängt ist, die ganze Welt, und dass es auch jenste Mal das Problem gegeben hat, von kleineren, nicht zusammengehängten Systemen, die kollabiert sind, oder man weiss nicht, wieso Osterinseln und andere Gesellschaften eine gewisse Grösse, ein gewisses Reichtum erreicht haben. Und dann das nicht mehr haben können managen, bis es komplex geworden ist. Und wir haben so ein das Gefühl mit unserem Tech-Boom, oh, wir können alles. Und ich bin mir nicht so sicher, ob wir das wirklich können. Und vor allem, weil wir uns nicht einigen können. Und weil einfach immer alle Leute das Gefühl haben, sie wissen es zu Recht. Das ist auch legitim. Aber das führt halt dazu, dass wir uns dann nicht einig sind, wie wir es machen. Darum, ich würde am meisten eigentlich aufs Ende setzen und nicht auf den Anfang. Aber ist natürlich auch schwierig als Gedanke, weil man ja eigentlich positiv bleiben und das Positive ist eigentlich, dass es weitergeht und dass man Kind hat und dass die eine Zukunft haben. Oder also, ja. Aber nur so als Gedanke. Wenn man vom Anfang redet, muss man eigentlich, glaube ich, auch vom Ende reden.
Für ja, ich habe ja dort, genau, ich habe ja dort meinen Satz, ist nicht der Neuanfang, das Ende vom Anfang, muss ich nach wie vor nachsinieren und denke, okay, gibt es denn den eben wirklich immer? Oder ist es wirklich einfach mal auch fertig.
Das ist übrigens ein ganz spannendes Gedankenexperiment. Es gibt auch nichts. Ja, genau. Das bringen wir eigentlich nicht in die Birne rein.
Nein, das geht
nicht. Wenn man davon ausgeht, dass sich das Universum immer ausdehnt, muss es ja außerhalb von dem Ausdehnen ein Nichts geben. Und ein wortwörtliches Nichts. Ein Nichts. Und das geht nicht in unsere Birne rein. Das ist das mega wird spannend, wenn man das probiert, sich zu überlegen. Und eben, dass einfach mal irgendwann ein Nichts kann sein. Ja. Ist übrigens auch schwierig im Alltag, oder? Man muss auch immer etwas machen. Genau. Auch eine von unseren Krankheiten immer wieder produktiv zu sein. Immer muss etwas beizutragen.
Ja, und auch den Versuch mit dem ewigen Meditieren und so, dass man da in das Nichts kommt und das aber fast nicht aushalten. Und die es aushalten, sind dann gut und die es nicht aushalten, sind burnt und die Bewertung drin und. Das immer hochgradig gelaufen wird, ja. Okay, aber nochmal, wolltest du noch etwas sagen? Sorry.
Nein, ist gut. Nein, kann ich mir so verstanden. Ich bin einverstanden.
Sorry.
Nein, absolut verstanden.
Aber nachher, jetzt, also du hast, das ist noch lustig, weil ich dich auch so viel als NGO-Mensch halt wie erlebt oder dich dort wie hört. Aber eigentlich hätte ich irgendwie dann eben... Also das nimmt mich gleich noch Wunder, warum Unternehmertum? Was hast du denn ausprobieren in dem Fall? Es klingt so nach, ich kann es herausfinden.
Das ist die andere Seite von der Familie. Schon einfach irgendwie da, alle selbstständig, ich weiß es nicht.
Ah, ja.
Warum?
Was haben denn die so gemacht, selbstständig?
Organisationsberater, Kleinladenbesitzer, Otto, alles Betreiber, Milchmann, Masseur und Filmschaffende. Warum selbstständig? Keine Ahnung. Ich bin schon der Typ, der gerne lebt. Ich habe ein Problem. Mein Hirn braucht Futter. Und zwar so richtig. Ich muss so reinbiegen, jeden Tag. Ich muss Neues haben, ich muss lernen, ich muss lernen, ich muss lernen. Und ich muss stimuliert werden, inhaltlich. Wenn es eins gibt, ich habe davor erzählt, bevor das Mikrofon gelaufen ist, ich habe wirklich verzweifelt probiert, letzten Sommer wieder Langeweile zu spüren. Aber wenn es eins gibt, wo mich in Wahnsinn treibt, ist, wenn ich nichts Neues habe und lerne. Und zum Lehren gehört halt das Ausprobieren und Anfangen. Und ich glaube, als Unternehmer hast du einfach irgendwie Verpflichtung, Chancen, aber auch das Risiko, dass du Sachen musst ausprobieren musst, tun sie, kannst du sie anfangen und dann musst du sie killen. Und ich musste zum Beispiel mega müssen lernen, Sachen zu killen, Ideen zu killen in meinem Kopf. Also ich habe ein literales Problem, ich habe viel zu viele Sachen, die ich ausprobieren will. Ich habe zu viele Geschäftsideen, ich habe zu viele non-kommerzielle Projekte. Ich musste lernen, dass ich sogar Sachen zulassen muss, die unproduktiv sind. Also das Lego-Bauen ist ja etwas. Für was? Und irgendwann hat mein ganz guter Freund mit viel mehr Lebenserfahrung gesagt, du bist ein Depp, hör mal auf, für was zu fragen, mach einfach. Mhm. Und dann geniesse es. Und das ist jetzt beim Lego-Leben, beim Lego-Bau wirklich etwas, was ich ausleben kann. Das ist sinnlos. Yes. Oh, ich habe 10 Jahre gebraucht, um mir das zugestehen. Aber ja, mindestens. Nein, also ich glaube, es kommt bei mir aus einer irgendwie falsch verdrahteten Hirn. Also bei mir ist es gibt nicht meine bessere Hälfte, die dreht auch durch an dem. Es gibt nicht, morgens wird unzufrieden, wenn er keine Stimulation hat. Und chaotisch, für mein Umfeld manchmal auch wirklich mühsam, von einem zum anderen sprengen. Ich habe viele Themen, die mich interessieren, Politik, Wirtschaft, Kultur, eine riesige Comic-Sammlung, eben Lego-Bau. Beim Lego-Bau ist einfach auch wirklich das Erste, was ich gefunden habe. Dort mit dem räumlichen, mit dem Teile sammeln und so, gibt es dann so irgendetwas, wo wir sind, dann finde ich so cool. Alright, jetzt ist easy. Ich kann das 3 Stunden machen und wortwörtlich nach 2 Stunden. Hä? Ich habe jetzt 2 Stunden das gemacht, ah, krass. Okay, und 3 Stunden später wache ich auf und merke so, aber schon 5 Stunden vorbeigegangen. Nein, ich glaube, es kommt aus einem, ja, also aus dem Hunger raus.
Und was hast du herausgefunden?
Wie meinst du herausgefunden?
Ja, jetzt hast du eben das Unternehmen, was hast du so für dich jetzt quasi an Learnings gezogen? Ich meine, eben nachher ist es so wie weitergegangen, nachher hast du die Agenturfeinheit
mitaufgebaut,
oder?
Mit anderen zusammen. Was ich gelernt habe, also ich sage das immer, ich durfte eine Lehre machen als Geschäftsführer. Ich wollte ja eigentlich studieren, ich habe das dann nie geschafft wegen dieser Firma. Ich habe eine Lehre gemacht als Geschäftsführer. Ich muss sagen, bei meiner zweiten Firma Blindflug habe ich nicht mehr alle Fehler gemacht. Ich bin relativ stolz, dass wir beim ersten Mal gemacht haben. Immer noch genug Fehler und immer noch zu viel. Ich habe gelernt...
Aber welche?
Die wichtigste oder eine? Also
ja, so.
Boah, schwierig, das ist eine schwierige Frage. Wahnsinnig gelernt.
Ich wollte halt das irgendwie nicht, weißt du, im Sinne von mir, Top 5 Pipifax Antworten, die wollte ich nicht. Ich wollte die geilen. Als Unternehmer. Ich meine, der Umgang mit Leuten, schwierige Sachen aussprechen.
Das ist ganz klar.
Die berühmten unpopulistischen Entscheidungen, habe ich so geil gelesen als junger Mensch, oder? Ich fand, ja komm, was heisst das?
Ja.
Wenn du das erste Mal irgendwie in einem Kündigungsgespräch sitzt und eigentlich für dich innerlich stackel ist, äußerlich wirst du vielleicht einfach nur nervös.
Knallhart oder wirst
du eiskalt.
Oder wirst du eiskalt. Das ist aber ein Ausdruck von Universität. Also ganz klar, das Menschliche. Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch nicht wahnsinnig gut im Menschen führen, also auf der sachlichen, fachlichen Ebene, auf Orientierung geben, auf Klarheit schaffen. Ich bin sicher gut im Inspirieren, aber nicht in Klarheit und so bang. Aber ganz klar dort, einfach mal, wie führt man 5 Leute oder 4, wie gibt mir das meinem Partner weiter, der noch nicht die Erfahrung hat für eine fachliche, riesige Erfahrung, das ist sicher... total nicht vergleichbar, ganz offensichtliche Sachen, wenn du das zweite Mal musst du eine Buchhaltung aufbauen oder so Sachen musst du machen, dann machst du es einfach effizienter, zack, zack, bang, ist nicht so ein Problem. Das dritte, gewisse Ruhe. Also weißt du, es ist schon, also du lebst ja schon ein Limit, wenn du eine Firma baust, weil wenn es dir wichtig ist, ich habe das gerade gestern bei Abi probiert zu erklären, dann haltest du halt gewisse Sachen, die nicht gehen, auch nicht aus, wenn du angestellt bist. Und es ist 6 und du gehst heim und es ist passiert etwas nicht an dem Tag, dann machst du dir nicht Gedanken, oh, bringt uns das jetzt um oder nicht. Und bei einem Startup, wo ein paar Monate alt ist, drehst du auch durch, wenn gewisse Sachen nicht passieren. Oder als Mitgründer oder als Gründer oder als Gründerin, dann ist es dir ja so wichtig und du willst, dass es überlebt. Und da ist ein bisschen relaxter anschauen. Also nicht mehr Panik haben, wenn du weißt, oh, in 90 Tagen geht uns Geld aus. Shit! Sondern sagen, erst in 90 Tagen geht alles aus.
Auch gerade so,
ja,
mit Umformulierung.
Ja, und mit der Umformulierung und finden, weißt du was, ich mache jetzt eine Pause. Dann Wochenende zu machen, habe ich gelernt. Also jetzt wieder an Ostern, ich bin noch weit weg, seit Jetlag, musste schmutzen, Kartenleitung am Morgen. Am 7. habe ich angefangen zu arbeiten, am 9. habe ich das Zeug weggelegt und gefunden, so, jetzt machst du einen Kaffee, dann schaffst du eine Stunde, dann machst du Wochenende. Und das so ganz bewusst und dann abschalten und am gleichen Computer Lego-Plan suchen und gamen und so und nicht mehr zu arbeiten. Dann kommst du spätestens am Freitagabend finden, cool. Und die Scheisse war am Dampfen im einen Ort und das war mühsam und so. Und am Freitagabend einschlafen und mir das denken, das habe ich gelernt. Das hat aber auch 10 Jahre gebraucht. Das ist auch crazy. Also das ganz klar können abgrenzen.
Das ist lustig, weil das ist wirklich ein Megatraining, weil das mit dem Schlafen und du wachst auf und der Gedanke kommt und du nimmst ihn und parkierst ihn wieder. Das war sehr heavy. Also was ich rumgelegen bin, also wie man es halt kennt, wie es nicht geht, und dann aber plötzlich geht das. Und sogar wirklich das...
Ich weiß immer nicht, ob es mit dem Älterwerden zu tun hat oder mit der steigenden Erfahrung. Ich würde gerne die gleiche Erfahrung haben im gleichen jungen Alter. Oder ich würde gerne weniger Erfahrung haben im Alter. Das ist wirklich eine dumme Frage, aber wahrscheinlich nicht denkbar. Was ist das wirklich?
Ja, Training,
oder? Und das andere ist halt einfach eine Opportunität vorbeiziehen. Eine Idee zu spüren und finden, hey, weißt du, probiert einen anderen aus. Ist okay. Ist nicht so schlimm. Ist immer noch schwierig.
Oh yes.
Aber das habe ich sicher auch gelernt. Ich wäre gerne noch fokussierter. Ich finde Leute, Unternehmerinnen oder Unternehmer, die so wirklich single-minded, straight, ohne Umweg. Also es scheint ohne Umweg zu sein, es ist ja real wahrscheinlich nie ohne Umweg, aber wo einfach sehr fokussiert etwas können folgen, faszinierend. Werde ich nicht. Habe ich aufgehört. Das wählen zu
Das wählen haben. Ja. Ah, spannend. Ja, wir haben die Diskussion auch gerade, weil jetzt beim Stall alle ja, natürlich wollen wissen, was machen wir jetzt. Und wir nie sagen, ein Kaffee. Sagen wir, okay, ein Kaffee, geil. Sondern wir sagen eigentlich, ganz am Anfang haben wir wirklich sogar gesagt, wir machen keinen Kaffee. Und das war zwar nicht klar gewesen, aber das ist schon mal klar gewesen. Und heute wollen alle immer noch wissen, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt. Und wir haben gemerkt, aber wir wollen die Vernetzung vom Willen. Und ich bin wirklich jetzt ein paar Monate interessiert mich wesentlich, ich kann dann nicht Vielfalt ein Fokus sein. Und geht es nicht viel mehr um Komplexitätskompetenz, als um, ich kann das eine Elevator-Pitch-Ding sagen. Entweder schütze ich mich, weil ich zu doof bin und das im Leben nie fand. Oder ich merke aber, ja, kann sein, aber ich habe wirklich keine Lust. Weil es gibt so, wenn ich das eine sage, gibt es doch 10 geile Sachen, wo wenn du die dranhängst und sogar noch wahrnimmst, ist es noch geiler. Und ich würde gerne die 10 Sachen mit reinbringen. Und wenn dann aber jemand nicht gerade folgen kann, ist das ja okay. Das finde ich gar nicht immer eigentlich bewertenswert. Oder? Er muss sich halt im Defizit gerade fühlen oder sein. Aber kann man nicht das einfach einmal so nehmen?
Das ist eine Zielfrage, meiner Meinung nach. Das ist eine Zielsetzungsfrage. Was ich sagen kann aus Erfahrung, wo ich nicht den Anspruch habe, dass es richtig ist, aber meine persönliche Erfahrung ist, je fokussierter, je mehr Geld verdienst. Umso grösser wird es immer ein monetärer Wert. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass wenn du fokussiert bist, du langfristig mehr Spass und mehr Wert für Menschen und immer generierst. Ich habe persönlich das Gefühl, dass eine gewisse Veränderung, eine gewisse Komplexität, nicht eine Überkomplexität, also ich habe sehr viele Momente erlebt, wo Menschen gelitten haben, wo nicht Klarheit zu Krieg, respektive zu Missverständnis, zu im schlimmsten Fall doch leider auch zu Hass führt, also untereinander, also wo es Unfrieden gibt, aber eine gewisse Abwechslung, eine gewisse Freiheit, können Sachen zu verbinden, auszuprobieren, führt meiner Meinung nach zu mehr Glück. Und vielleicht hat es damit zu tun, dass ich eigentlich extrem blessed bin, mit mega vielen spannenden Leuten zu arbeiten, also aus allen Alter, aus Gruppen, aus Investoren, aus Strategen, aus operativen Leuten, fast schon handwerklich, oder? Also das Digitale hat jetzt auch wirklich ein Handwerk bekommen, die anderen Leute sind einfach Handwerker und bauen, aber das sind auch alles urgescheide Leute. Das hat nichts mit studieren oder nicht studieren, sondern gescheit im Sinne vom Leben zu tun, ob das mit wegen dem hat, aber ich habe schon das Gefühl, oder? Also das, was du sagst, nicht sich müssen ganz festzulegen, aber vielleicht so eine gewisse Richtung zu haben, führt zu mehr Glück. Ich glaube, es führt nicht zu mehr Geld, ganz klar nicht.
Etwas ist drin. Warum aber nicht? Wieso ist das System so, also ist das System einfach so gebaut und dann kann man sagen, das System ist, finde ich ein bisschen langweilig eben. Sondern ich frage mich eben...
Ich habe nicht gesagt, es führt nicht zu Geld, ich habe nur gesagt, zu mehr. Es muss ja nicht. Also ich habe nicht gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass Komplexität Vernetztheit und so nicht kann funktionieren, dass man kann leben davon leben. Ich sage einfach, wenn du willst, viel Geld verdienen und viel ist auch relativ, aber wenn du willst, Geld verdienen, dann ist eine Klarheit, wieso das so ist. Also dann führt die Klarheit zu mehr Abschlüssen, weil ich glaube, die Leute wissen dann, was sie bekommen. Und bei der Komplexität müssen sie halt sich damit befassen, sie müssen sich darauf einlassen, du musst voneinander lernen. So. Und wenn du kannst sagen, hey, Peng, da ein Kaffee, 2,50 mit 2,95 kommst du noch einen Mokka.
Scheiss schon.
Ja, aber warte schon, dann ist klar, was du hast. Und wenn du sagst, bei uns kannst du herausfinden, welche Kaffeebohnen zusammen den besten Kaffee geben. Und du kannst auch noch selber mixen mit Süßgetränken und dann schauen, was ist lustig für dich. Und herausfinden, woher kommt das Zeug und so. Das ist ja das Gleiche. Aber es ist nicht so klar. Dann kommen wir halt von 10 nur 8. Ich frage mich, wieso sind alle Leute so neugierig sind wie ich. Kannst du mir das beantworten? Weil das wäre die andere, das wäre das Gegenstück zu deiner Frage. Oder so neugierig sind wie du.
Ja, ich kann, ja. Ich brauche immer dort, lustigerweise wirklich immer einen Feind. Ich muss mir immer zuerst einen Feind vorstellen und denke mir, du Sack. Und
wer ist der Feind von der Neugierde von der Menschen?
Die Industrialisierung.
Das Fliessband.
Mhm. Ich glaube wirklich, und ich sage es auch immer Leute eigentlich, ich glaube wirklich, dass wir einfach etwas trainiert haben, wo das nicht gefördert hat. Und jetzt ist aber genau, wie wir vorher gerade über die End geredet haben, jetzt glaube ich, jetzt haben wir noch probiert, eigentlich die Wissensgesellschaft zu industrialisieren, im Sinne von in System hineinzudrücken, das Wissen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde ja Wissensmanagement und Wissenssystem einfach wirklich das Dümmste, was man machen kann. Weil es ist einfach abgeleitet, aber der Mensch ist gar nicht so konstituiert. Das Wissen ist in den Menschen drin, das kann man sich die Maschine nicht tun, aber drin sucht kennen, wie der, der gedacht hat, und tausend Brüche, mit der Taxonomie. Mega viel Energie in so ein System rein, anstatt dass einfach mal so redet. Also eigentlich quasi der gute alte Satz von, da bin ich nicht kein Befürworter, aber lügt man doch an. Anstatt schreib ewig, das ist ja das alte Denken, wo ich jetzt nicht so bin. Aber beim Wissen finde ich, frag mich doch, weil dann fragst du mich so, dass ich dir im Kontext besser antworten kann. Die Maschine schafft es für mich nicht, das rauszuspeuzen. Also weißt du, AI kann ja noch kommen, aber wir sind momentan bei so Atlassian Services und so Zeug, wo du eigentlich ein Formular hast, da tust du es rein, dann ist es in einer Datenbank und dann tust du es noch verschlagworten, musst du es aber dann schon richtig und so. Das ärgert mich alles, weil ich merke, da geht viel Energie weg. Also haben wir eigentlich versucht, mit dem Wissen das auch in das System hineinzubekommen.
Ja, ist auch eine systemgrösse Frage. Ich glaube, wenn du 1000 angestellt hast, ist es effizienter,
als ja, das du
selbst bist. Aber ich bin 100% mit dir einverstanden, dass das Lernen, das nicht spielerisch ist, langweilig ist. Punkt.
Punkt. Und das Ablegen. Aber da bin ich ein bisschen abgeschweift. Aber das stimmt, das habe ich auch gemerkt. Da rede ich natürlich aus einer eigenen Perspektive. Nur, ich im Sinne von ein kleineres Team, weil ich nicht mehr gross werden in dem Sinn, oder? Aber die Teams, die ich draußen erlebe, in Grossunternehmen, sind auch klein. Deswegen ist es wie so ein bisschen eigenartig, weil meistens ja das Wissensmanagement dann in diesen kleinen Teams betrieben wird und gar nicht so gross von oben und.
Da habe ich zu wenig Erfahrung, was kann sein.
Das ist eigenartig. Und dann sage ich mir, wieso macht ihr das mit euch? Gut, zurückkommen zu der Industrialisierung, ist das auch wieder irgendwie, jetzt wird extrem versucht, eigentlich das Weiche ins Härte hineinzubekommen. Ob jetzt eben der Roboter muss jetzt dann die Emotionen noch können und so weiter. Okay. Aber was wir trainiert haben, ist einfach Repetition aushalten, irgendwie eben eigentlich hirnbefreites Zeug. Also wir können nicht gestalten. Und das ist ja auch das, was wir jetzt sehen bei den Families, wo wir sagen, hey liebe Families, das Smartphone mag vielleicht das Problem sein. Das ist aber ein Gestaltungselement in der Familie und nicht nur ein zu limitierendes blablabla, bla bla, oder? Das interessiert ja Niki und mich extrem, wenn wir sagen, hey geil, komm, wir machen das Giphy. Und was dort aber alles passiert, von zuerst offline malen, das föteln, dann digitalisiert es quasi, dann tust du es in eine Dramaturgie, dann nachher die Auseinandersetzung mit Templates im Sinne von, da tue ich noch Figürchen her, die gibt es aber schon, und ah, schau, der Rainbow-Effekt und so, und aha, das ist gar nicht, kann ich dann einen Rainbow-Effekt erfinden? Ja, das kannst du. Also weißt du, Sachen, wo man, und wie geht denn das? Ja, das ist so Programmieren, aha, was müsste ich für das? Und da bin ich nicht der Befürworter vom nur Programmieren, aber einfach, da hat es Gestaltungselement. Und ich glaube einfach, das haben wir einfach ein wenig trainiert.
Ah, ich habe noch etwas vergessen vorher. Du, was du mit deinen Kindern oder in der Familie auszuprobieren, habe ich das Glück gehabt, dass ich natürlich eine Familie hatte.
Wo das im 85, 86 schon gemacht haben. Mein Vater hat unter anderem als Lehrer, als einer von den ganz ersten im Kanton Zürich, Computer geführt. Und der, der im Kanton Zürich für die Volksschule die ersten Computer gekauft hat, überhaupt hat in unserem Haus gewohnt. Und das hat so, der Moritz hat mit 3 das können machen, was du hast können, an einem Macintosh. Also 86 bin ich mit 3 selber den Kompi anschalten. Und 91, 92 im Internet gewesen, mit so Modem nie mit so Akustikkoppler, aber mega früh. Und meine Mutter und mein Vater, das habe ich gerade in einem anderen Interview gesagt, haben wirklich einfach, also ich bin recht stolz auf sie, mit mir einen Umgang gepflegt mit diesen Computern. Also da mich das Bildschirm schon so gefesselt hat wie die Smartphone, so, so nach dem Motto, einmal eine Stunde rausgehen im Garten, etwas machen, darfst eine Stunde mehr Computer, aber nicht irgendwie immer nur verbieten. Mhm. Mein Vater mit mir zusammen gamet, also zusammen als Erlebnis, hat mir das erklärt, ich habe Englisch gelernt, also all das jetzt schon so mega früh. Oder? Und das Internet ist wirklich, das hat damals auch noch ganz ein anderer Ort gewesen, also haben noch mega gelernt und heute werden die Kinder so mega kommerziell gerade im Internet auch schon zugeballert. Das ist noch spannend. Also, der Ausbruch vom Förderband. Der Computer war ein Ausbruch vom Förderband. Ja. Ganz, ganz, ganz klar. Mhm.
Aber jetzt sind wir noch verwirrt. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht trainiert. Ich finde auch, wie weißt, das Teilen zum Beispiel, über das, dass wir jetzt den Inhalt teilen, ob jetzt gescheit oder blöd ist, wurscht. Aber wir haben in den letzten nur schon 15 Jahre, also wir jetzt vielleicht in 10 Jahren in Europa, irgendwie einfach das Sharing von Dingen, das ist recht trainiert, weil es einfach geworden ist, oder? Im Sinne von ja weiter.
Und es ist recht trainiert und es wird total verraten oder missbraucht. Das ist halt das, was haben wir vorher geredet, was Mikrofon nicht gelaufen ist. Es wird total trainiert, das ist eigentlich sehr positiv, finde ich. Es ist auch positiv, dass man teilen muss, dass man etwas beitragen muss, damit man relevant wird. Oder? Das finde ich sehr positiv. Ja. Nur die Algorithmen, respektive Kommerzialisierung von dem, verraten es natürlich. Weil wir auch merken, oder? Gerade gestern Abend die Diskussion, okay, jetzt poste ich auf Facebook etwas, aber den Link durch das Kommentar. Also wir werden schon wie irgendwie so trainiert, die Reinheit von dem System, die es eigentlich hat, die so wertvoll wäre, die so mächtig wäre, um uns zu vernetzen, um die umgehen und um die zu tricken. Mhm. Ich habe zum Beispiel gestern gelernt, weißt du, dass LinkedIn der Algorithmus, der Feed kuratiert, tut der auch so Links, die aus der Plattform rausgehen, tut der die auch Penalty-mässig? Ja. Oder nicht? Ich frage, ich weiß es nicht, ich habe es nicht aus, keine Zeit
zum Recherchieren. Ja, das aber sie wahrscheinlich, ja, ich habe nicht so researched, aber im Sinne von, dass sie ja praktisch wollen, dass du schon sogar bei ihnen den Blog machst, oder? Wäre jetzt das wahrscheinlich kundgutieren. Merci vielmals.
Merci vielmals. Aber haben wir auch vorher darüber geredet, was wäre dann eigentlich das geile Geschäftsmodell von einem sozialen Netzwerk, das halt das nicht macht.
Ja, aber dort können wir auch wieder her, dass wir wiederum noch kein Modell haben für den neuen Kapitalismus und. Also weißt, das Freemium-Zeug ist einfach, der Deal ist momentan klar, Data, damit du das überhaupt kannst nutzen. Fair enough. Umso besser ist, wenn die Leute aber bewusster einfach in der Nutzung werden. Das ist ja eigentlich alles. Die Medienkompetenz heisst aber eben auch Interesse. So, und dann sind wir doch wieder bei der Neugier.
Glaubst du an Medienkompetenz bei dieser schnell verändernden Plattformregel? Wann hast du abgehängt von all diesen sozialen Netzwerken zu verstehen, wo du wie gerade welche Funktion hast, nicht, dass du die 10% Vorteile hast? Ich habe nie vor 2 Jahren gefunden, wie das
funktioniert. Ja, kann. Sicher.
Aber jetzt langt es. Ihr hört mir doch. Ich mache jetzt auch noch das, was ich
lustig. Ja, weil ich aber gesagt habe, ich bin im Förderband. Das ist nämlich auch das Förderband. Ich muss permanent Algorithmen verstehen. Nein, vergiss es. Ich bin der Zufall. Ich bin der, wo du, ich bin der Schmetterlingseffekt. Ups. Ja. Ich habe keine Lust gerade. Läuft okay. Ah, ich mache gerade schnell etwas anderes. Und dann ist aber die Frage, ja, eben.
Wie machst du es kommerziell? Wie ernährst du deine Familie? Woher hast du den Luxus, das zu machen? Ja, Double Income, No Kids, so läuft es bei uns.
Wir haben das Grundeinkommensprinzip jetzt profitieren wir, das ist wirklich verrückt. Also ich glaube, schlussendlich habe ich glaube, den Beitrag, was mir recht eingefahren ist, ich habe den Vortrag gehalten, dass eigentlich Vernetzung und also Digitalisierung im Sinne von der Vernetzung Freiheit und Schöpfung ist. Das habe ich mal so für mich in einem Slide festgehalten. Dann habe ich das gesagt an der Diversity und Inclusion Konferenz. Und eingeleitet war aber eigentlich von einem Herrn von einer Versicherung, ja, Digitalisierung ist Standardisierung und Personalisierung. Und ich habe gesagt, als erstes, als ich aufgekommen bin, ich hoffe nicht, dass es nur das ist, ja, weil okay, es hilft uns, aber ich hoffe eben vor allem, dass es schöpfig ist. Und dann ist nach dem Weg eine Frau gekommen und hat sich bedankt bei mir, dass ich über die Schöpfung geredet haben, wie sie das noch gar nie so gesehen hat. Sondern nur einschränkend, gefährlich, ersetzt sie und. Und ich sage, hä? Okay, aber dann haben wir schon noch recht zu tun, zu vermitteln, dass es eben, also dass da freie Momente drin sind. Weil im Sinne von, du hast die Wahl. Wenn du auf etwas süchtig wirst, also ja, bin ich ja auch dort, aber ich muss halt zumindest mal mich reflektieren und sagen, okay, wieso mache ich es denn jetzt so? Brauche ich das jetzt? Habe ich es noch frei gewählt oder bin ich jetzt einfach reingedroppt? Und. Jetzt sind wir wieder bei der Frage, ja, können das alle, wollen das alle, brauchen das alle? Und sie sagen, du, ich setze auf die wenigen. Und die wenigen sollen doch das bitte so laut und so fest denken, dass die Leute die nächste Circle einfach können wie sagen, hey cool, ich habe sogar Lust drauf. Aber ich glaube, das, was heute passiert, ist wie, weißt, das zu verstehen, ist ja die Frage, wie weit muss ich es verstehen? Aber wenn ich Moritz, mein Moritz, der heißt ja Moritz, mein Bub anschaue, achte, was ihn interessiert und ich mich halt für das interessiere, das bleibt der gleiche Satz, der wird ja jetzt auch langsam lauter, oder? Für Eltern. Interessiert dich doch. Und du musst dich interessieren. Das ist auch nicht neu. Ich meine, irgendwie, oh, mein Kind ist drogenabhängig, ja. Okay. Wann hast du das letzte Mal dich interessiert, was es tut, oder? Insofern finde ich es eigentlich fast noch, merke ich jetzt gerade gedankenmässig noch cool, dass das Handy-Ding so pulsiert und so ein Problem wird, dass die Eltern gezwungen werden, sich zu interessieren.
Naja,
aber... Weil da hast du vorher noch geiler schlüpfen.
Naja,
ich bin draußen, Mami, tschüss.
Okay. Das machen nur die, die das Verständnis und die Energie und kommerzielle Zeit dafür haben. Oder? Also die, die nicht da haben, nicht zwei Jobs. Also, ich rede jetzt nicht von der Schweiz.
Und nein, eben,
aber,
der Schweiz.
Aber sonst, wo das eigentlich könnte. Aber ich verstanden, ja.
Ja, aber komm, also ist es privilegiert, dass ich mich für mein Kind interessiere? Ich meine, wir haben heute nicht mehr sieben Kinder, oder siebte
interessieren mich. Nein, ich sage, es gibt, das ist nicht privilegiert, es gibt auch wieder Leute, die genug Geld haben und genug Ressourcen, die sich nicht für ihre Kinder interessieren. Es gibt alles. Ich sage einfach, es gibt durchaus Leute in Schichten, die nicht Zeit und Energie haben, sich genug für ihre Kinder zu interessieren, die das durchaus wollen und wo auch, es gibt auch die Gegenbeispiele, die noch ganz viel Zeit nebenbei aufbringen. Es gibt einfach die, wo das dann könnte. Ich meine, das war ja das bei dem Fernsehen auch gewesen, weil, ja, es gibt ja eine ganze Generation, die sozusagen die Kindheit vor dem Fernsehen verbracht haben. Ob es jetzt vor dem Fernsehen oder vor dem Smartphone.
Ja, die Interaktion ist einfach schon mal anders, aber ja, okay. Aber ja, eben, das war ja dort auch schon das Thema gewesen, und. Also, aber ich find halt wie, dass die Schöpfungskraft müssen wir nähren und das Vernetzen eben zwar streng ist und das Komplexitätsding explodiert, aber du dann dort drin auch kannst sagen, okay, es langen wir jetzt mit Vernetzen, ich nehme jetzt das Teil und das ist vielleicht das, wo du sagst, mit der Richtigen oder so, dass du das dann nimmst und sagst, und um das kümmere ich mich jetzt aber länger.
Bringt mich auf den Gedanken, wenn wir da beim Kamingespräch sind. Hast du nicht das Gefühl, wenn jetzt ein Zyklus zu Ende geht, es ist im Digitalen, im grossen, weiten Internet in den letzten 2-3 Jahren nicht mehr cool geschöpft worden?
Mhm.
Es fehlt. Also nicht, dass ich mich danach sehne. Ich glaube, es sind alle so ein bisschen am Durchschnaufen. Habe ich ein bisschen Verdacht. Es sind alle so ein bisschen am Durchschnaufen. Ich habe das Gefühl, bei der Do-it-yourself-Hacker-Szene Komponenten, also so Elektronik-Komponenten, dort geht noch recht viel. Dort ist auch sehr geil zu beobachten. Fehlt mir so ein bisschen Zeit. Respektive der Fokus. Ich will nicht. Aber dort habe ich auch mal noch reingeschnuppert. Habe ich wirklich nicht gestanden. Dort geht sehr viel noch. Aber sonst... Fehlt ein bisschen,
Was ist das für ein Beispiel? Was hast du dort gesehen? Oder was ist das für dich? Was ist ein Output von dieser Szene?
Ja, die Kommerzialisierung fasst das im Internet auf Things zusammen. Die Vernetzung von der Glühbirne und der WC-Rolle. Ich weiß nicht, ob das relevant ist, schon wirklich relevant ist. Ein Sensornetzwerk ist schon wirklich relevant in der Umsatzmessung. Ich gehöre eher ins andere, ganz ehrlich gesagt. Ich gehöre eher... Ist, glaube ich, nicht so ein Massending. Braucht vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit.
IoT aber, jetzt sogar?
Ja. Ist es? Ich weiß es nicht. Ja, also, bin absolut nicht.
Ja, also ich glaube, weißt du, was ich total spannend finde, ist wirklich eben, also AI in Consumer Electronics oder so. Das ist wirklich das Dümmste, was es gibt auf dem Markt.
AI ist übrigens auch das, was absolut limitiert ist. Es gibt jetzt so, es ist also nicht im Sinne von, Freunde, wir haben es vorher gehabt, oder schon wieder Relation. Es gibt eine Limitierung an neuronalen Netzwerken. Ich weiß nicht, wo es Andy liegt, aber der Boom jetzt, also grölst du ja einen ab.
Nein, also
nichts, überhaupt nicht an.
Aber welches Labor, das frage ich mich, welches Labor kennen wir jetzt gerade einfach nicht, wir hier in Zürich vor dem Schmine, wo quasi wirklich das Ding jetzt gerade macht, weil was ist es denn? Weil warum muss, also gegen was muss jetzt der Elon Musk da den Anti-Fa machen, weil es ja so gefährlich ist? Und was macht es jetzt dort in dem Google Super X-Ding Lab? Was ist es denn? Ich meine, ja, die Roboter, die laufen und die können Türen aufmachen und das ist scary. Und wenn es dann da habe ich mal irgendwie die natürlich die Killerdrohnen und all das Zeug, ja, aber das ist ja nicht schlau. Das Ding visualisiert durch okay, Image, irgendwas, Analyse dich und schießt den Kopf. Genau als jeder Sniper. Okay, fair enough.
Das ist aber Macht und Gewalt, oder? Das ist einfach eine andere Anwendung von Gewalt.
Ja. Aber jetzt drin hat es eine gewisse Intelligenz wahrscheinlich. Und
okay. Es ist natürlich eine riesige Kiste.
Eine riesige Kiste, ja, aber ich freue mich
gleich. Ich sage deinen Zuhörerinnen, die du drehen. Ich habe eine klare Meinung zu dem. Also mal erstens, AI und gefährlich ist gleichzustellen mit grossen Datensammlungen, die über ganz viele Menschen ganz viel aussagen und vor allem ganz viele Menschen kategorisieren lassen und durch Kategorisierung auch kontrollieren lassen. Das ist mal, AI hilft, die Daten zu verstehen. Es ist nicht Intelligenz, die das von allein macht. Ich glaube, es ist wenig, führt viel, viel anonymer, viel nicht vorstellbarer Macht über viele aus und könnte die ausführen. Das ist der eine Teil. Das ist ein gefährlicher Teil. Reden wir auch über die Daten automatisiert, ohne dass zum Beispiel eine Organisation überhaupt weiss, was passiert. Das. Oder da reden wir von der philosophischen Überlegungen. Ein Algorithmus hat bald mehr Recht, also rechtliche Recht, als ein Mensch in den USA. Ein Algorithmus gleich eine Firma, gleich eine juristische Person hat gemäss oberstem Supreme Court zum Teil schon mehr Recht als eine natürliche Person. Mhm. Absurd, oder? Das sind politische Fragen und nicht unbedingt technologische Fragen. Ich glaube, die Idee, dass AI aus einer selbstverwirklichten, selbsthandelnden Ding aus mächtiger wird als Menschen, die Kultur noch lang. Mein Informatikmeister hat mir gesagt, mache nie eine Prognose über 5 Jahre, aber da würde ich ganz klar Prognosen machen über 10, 20, 30 Jahre. Also jetzt das andere, was aber passieren wird, und das vermischt man ja dann irgendwie immer, oder? Das ist Kriegsführung, das ist Machtausübung, Gewaltausübung, das ist das mit den Drohnen, wo du gesagt hast, ja doch, das hätte Bill Clinton schon können mit dem Marschflugkörper. Ich habe das gerade wieder wunderbar nachgelost. Von wegen auch Trump und Ablenkung. Die Chance, dass er Trump im Krieg anfängt, ist relativ gross. Einfach weil er die Sexskandale am Hals hat. Und das ist als amerikanischer Präsident relativ gefährlich. Das heisst, er muss den Krieg zur Ablenkung anfangen. Der Bill Clinton hat Serbien bombardiert und den Irak ja auch massiv mit Marschflugkörper. Das ist ja auch eine Gewaltausführung. Ohne Risiko. Du hast ein Schiff, das liegt irgendwo im Meer, du schiessest eine Rakete, es passiert niemandem von deinen Soldaten etwas, du verpulverst 200 Millionen Dollar. Und das Gefährliche am Drohnenkrieg, am AI-Krieg ist ja eigentlich, dass die Mächtigen können Gewalt anwenden ohne Risiko. Und das sehe ich schon, aber ich glaube nicht, dass das der Elon Musk meint, aber das sehe ich schon. Ich sehe nicht Gefahr, dass sich die Drohnen selber die Gewalt ausführen. Also ich sehe Gefahr darin, dass du Gewalt ohne Risiko kannst ausführen kannst. Mhm. Und dort sind wir, in diesem Spiel sind wir seit gut 20 Jahren, und das kannst du auch relativ gut verfolgen. Ich habe den Namen vom Buch vergessen, Killer Robots, gibt es übrigens eine sehr gute Analyse. Und ich meine, eben von wegen Gut und Böse, wenn man es schon einteilt, Mr. Obama hat das Spiel perfektioniert und beherrscht. Und da gibt es andere Kräfte, die das auch machen. Und also die Gefahr von AI, da muss man ganz klar aufteilen, glaube ich. Und das eine ist wirklich, wenige Leute stellen die Werkzeuge her, um grosse Datenmengen zu kontrollieren, zu überwachen, zu filtern, zu organisieren. Das ist ja das ominöse Big Data. Das ist genauso gefährlich wie AI, wenn man das so will. Und machen das automatisiert und dann fangen an, Entscheidungen zu fällen, die sie zum Teil gar nicht mehr wissen. Wieso, dass sie fehlen, oder? Das ist ein bisschen so das Facebook, oder? Facebook hat so herausgefunden, wie sie monstermäßig viel Geld generieren können. 6 Milliarden Gewinn im Quartal, oder 4 davon. Aber warum, dass sie das machen? Also nicht im Sinne von, warum will ich Geld verdienen, sondern im Sinne von, warum generiere ich den Value, oder für was? Bin ich nicht so sicher, ob sie das wissen, oder? Ich glaube, sie haben ja ganz viel ausprobiert und ganz viel scary Zeug dann einfach gemacht, wo sie schon gewusst haben, wo sie angefangen haben, und irgendwann sind sie selber gefunden. Es ist alles nicht so schlimm. Scheiß drauf, oder?
Das ist das Gefährliche. Ja, ja, genau. Aber dort ist, also sind wir dort dann am Tipping Point von dem scheinbar ja exponentiellen Entwicklung, oder hast du das Gefühl, exponentiell ist es gar nicht so?
AI? Killer-Drohne?
Ja, es geht ohne Killer, aber im Sinne von mal AI oder einfach quasi alles, was sich ab jetzt entwickelt, ist exponentiell und eben nicht mehr so. Ich weiss nicht, ob das exponentiell
ist. Wie gesagt, ich halte sehr viel von meinem Informatikmeister. Man soll keine Prognose machen. Ich halte mich da, ich mache keine Prognose. Nach meinem Wissen hat die heutigen neuronalen Netze und das Machine Learning eine Limitierung. Und die Limitierung die ist nicht durchbrochen. Und ich probiere mit meinen Freunden, ich habe zwei, drei Freunde, die viel mehr Ahnung haben als ich, mich einmal updaten, da dran zu bleiben. Nach meinem Wissen gibt es kein Research Paper, gibt es keine Forschung, das ist alles etwa ein Jahr hinten drin. Also da gibt es gewisse Firmen, die ein bisschen weiter sind, aber gibt es keine bessere wirkliche AI-Technologie als Machine Learning, also ein super evolutionäres Trainieren von neuronalen Netzen, und das ist eigentlich primär Mustererkennung.
Mhm.
Und es gibt nichts wirklich Revolutionäres darüber, nach meinem Informationsstand. Und Mustererkennung ist urmächtig, verstehe mich nicht falsch, oder verstehe mich nicht falsch, das ist mega krass, das ist eine gigantische Effizienzsteigerung. Unvorstellbar vielen Bereichen, aber es ist kein Leib. Das ist kein Atombombe im Moment in der Kriegsführung, oder?
Ja, genau.
Und Dito übrigens bei den Drohnen, Dito in der Informatik. Also das ist ja das, was ich meine. Ich glaube, wir haben so viel gemacht die letzten 15 Jahre. Aber wir haben wirklich
früher, oder?
Wir haben keinen Sprung.
Es ist alles noch besser geworden, einfach, ja. Oder weiterentwickelt oder adaptiert. Ja. Ja.
Also, ganz ehrlich, ein iPhone. Das ist einfach ein geiler Computer und fertig.
Ja, es ist eine Weiterentwicklung. Es ist nicht. Es ist aber nicht, ich finde, ein Unterspruch, irgendwie, quasi die Glühbirne ist ja nicht erfunden worden, weil aus der praktischen Verbesserung der Kerzen. Und das ist ein Sprung. Und ich habe momentan das Gefühl, wir sind glaub, dort, dass man die Kerzen einfach. Der Wachs wird besser, der Docht wird besser, das Feuerli wird grösser. So fühlt es sich an. Und nur weil jetzt die Alexa da ist, das ist alles nur Folge.
Ja, alles Folge.
Aber ich habe auch nicht den Anspruch, dass jetzt etwas muss mega neu sein muss, gerade, ehrlich gesagt.
Das ist das, was ich meine. Es sind alle ein bisschen durchschnaufen. Das ist übrigens auch ein bisschen wie das Moore's Law mit der Prozessorgeschwindigkeit. Das ist ja nicht, da haben die alles Gefühl, das ist im Sinne von physikalisches Gesetz. So. Aber eigentlich ist ja das eine Abmachung in der Industrie, dass man genug Zeit hat, das, was man ausgegeben hat, zu kommerzialisieren und zu kapitalisieren. Okay. Das ist ja eigentlich ganz überspitzt zugeschnitten, ist das ja eine monopolistische oder oligopolistische Anmachung, dass, hey Freunde, wenn man es schafft, physikalisch Ding wieder ein bisschen zu kürzen, dann geben wir uns doch mindestens alle 10, 3 Jahre Zeit, die alte Technologie noch abzuschreiben, noch irgendwie zu kommerzialisieren, das Geld zu verdienen, und dann führen wir die nächste ein, und das ist ja schon schlau.
Also, aber das ist wieder der Mensch, das finde ich so geil.
Super, ja.
Das macht nicht die Maschine. Das ist der Mensch, das sind die gegenwirkenden Dinge. Und das
ist der Roger Moore von Inter, der schlau war und gefunden hat, hey Freunde in Japan, schau, wir können jetzt da schon in eine Spirale gehen. Und es gibt mega viele Innovationen, wir wissen, wir kommen noch so und so weit, und ihr auch. Wir wissen nicht, wer von uns schnell ist, aber wir müssen nicht ein bisschen easy angehen. Schau, soziale Netzwerke sind ja auch schon uralt, 30 Jahre alt. Es ist auch so etwas, wo alle finden, das war doch alles neu gewesen, 2014, nein, Quatsch, schon fast 10 Jahre alt gewesen.
Mhm.
Dort, ich finde, das ist eine Erneuerung. Wir mit dem Internet, das war wirklich ein Leib. Und ich fände es schon interessant, wenn der Leib in seiner reinen Form nochmal da wäre. Und wenn man ja jetzt mal sagt, okay, das ist eine Erfindung, und die hat mal angefangen mit irgendwie, was ist das gewesen, 6 Degrees Dating, irgendwie so, dann hat mal Friendfinder irgendwie mal einen Kack gemacht, nämlich die hat kein kommerzielles Profil zugelassen, dann sind sie irgendwie eingegangen, ich weiß nicht, das weiß, aber die haben ja auch Dutzende von Millionen in Venture Capital, sogar viel mehr als Facebook, dann ist irgendwie mal YouTube kommen und Twitter und Facebook und hat das irgendwie mitgetrieben. Das würde mich schon reizen. Was ist denn die Evolution von dem? Oder? Und gibt es dort irgendwie jemanden, der es mal noch schafft, das auf eine stabile, aber reine Form zu bringen?
Ja, das ist lustig, weil ich meine, genau, da wäre ja jetzt momentan die Antwort, ja, das machen wir jetzt einfach alles mit Blockchain. Das gibt es ja schon. Aber die Leute, jetzt muss man halt wieder die Leute bewegen. Und jetzt sind die Leute gerade eben, ja. Ist okay, gerade bin ich da drin, oh, es ist ein Skandal, die Unsicherheit macht sich breit, aber das Delete Facebook, das ist, ich meine, das ist cool, dass das Ding irgendwie, nicht? Also, dass der Elon jetzt sich mal abmeldet und seine Firma, okay.
Ist Blockchain dann ein Lip?
Ich habe das Gefühl, das ist eben eine Folge. Das ist die Folge von Peer-to-Peer. Was haben wir gelernt von Apps? Das ist nicht geil. Zentralisiert ist nicht cool. Auch im Netzwerk hinein ist zentralisiert nicht cool. Das müssen wir noch mit pulverisieren. Und dann ist es noch fragmentierter geworden. Und jetzt, ja, das ist doch das einfach quasi noch krasser. Aber eigentlich ist das schon wieder, es ist ja schon wieder vermanaged. Kurz hat es eben schon mal, glaube ich, so ein bisschen eine Unordnung gegeben. Aber jetzt ist wieder so eine...
Es ist nicht vermanaged, es ist vergoldgebert. Es ist die Gier hat überhand genommen. Das, also, das ist ganz klar, das ist Gier ist voll durchgestartet, oder? Das ist crazy. Also,
es hat
so viele Teams mit geilen Ideen sich so kommerzialisieren und so korrumpieren lassen. Und das ist
wirklich lustig. Ich kann leider ohne Referenz und ohne Behaftung, aber ich habe irgendwo mal vor ein paar Wochen einen Post gesehen. Und ist das gegangen? Es hat irgendwie das ja schon 250 ICOs gegeben und irgendwie die Hälfte von den Teams sind mit dem Geld davon gerannt.
Ach so?
Ja!
Aber mit Flucht?
Ja, zack, bang! Ein paar Millionen gesammelt, verschwunden. Ja. Auf den warten die auch noch alle, auf den Crash. Dass der irgendwie so... Dass der wirklich implodiert. Mal schauen. Aber auch da gibt es wieder Menschen, die haben Interesse und die werden das Ding aber genau schauen, dass das nicht ist.
Also, look, wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, aber beim Blockchain-Hype kann ich dir noch etwas sagen, das ist sehr, sehr interessant. Was ich nie Daten dazu gefunden habe und einfach auch niemand etwas sagt, und mich werden ganz viel Blockchain irgendwie ganz fest hassen, ist, was heisst crashen? Das ist eine Frage von wie viel effektives Geld, wie viel Hard Money, really Fiat Currency, wie viel Geld, wo du dafür Land überkommst, wo du dafür Fressen überkommst, ist in das Ding reingeflossen. Die 250 Milliarden, und ich verfolge das Blockchain-Ding, vielleicht hat er gesagt, meine Legos sind zu einem Grossteil mit Bitcoin finanziert, ich habe es realisiert. Ich bin so ein Sack, wo die Unwissenden, die im letzten Herbst reingekommen sind, abkassiert haben, ich habe verkauft. Ich habe Geld dafür überkommen, ja, richtig. Ich habe ganz, ganz lange gehabt, bis ich mir das erlaubt habe. Ich hätte da übrigens noch eine absolute Leseempfehlung für deine Zuhörer. John Kenneth Galbraith, eine kurze Geschichte der Spekulation. Das ist ein sensationelles Buch von 91. Ich habe es so müssen grölen. Anyway. Also, wie viel Geld ist reingeflossen und das kann auch wirklich kollabieren. All die Fantasiewerte, die da oben sind, können nur dann kollabieren, wenn in der echten Welt etwas entgegensteht. Wenn ein bisschen Code entgegensteht, wenn ein bisschen Lebenszeit entgegensteht, von Programmierung draufgegangen ist, dann ist das alles scheißegal. Wenn Hausfrauen und Hausmänner und Pensionskassen und andere nette Leute Geld reingeben und das wird vernichtet, dann ist das Problem. Aber sag, show me this data. Ich weiß es nicht. Niemand sagt das. Mhm. Ich weiß, in meinem Büro haben alle gelacht, als ich Bitcoin gekauft habe. Vor vielen, vielen Jahren haben alle gelacht, blablabla. Irgendwann haben mich alle bewundert. Dann haben wir jetzt irgendwann herausgefunden, dummerweise im letzten Sommer ein paar Leute das auch gemacht. Und ich habe ihnen gesagt, mach es nicht. Und sie haben es mir nicht geglaubt. Und ich habe gesagt, mach es nicht. Die haben Geld verloren. Okay. Sind jetzt aber bei uns irgendwie, glaube ich, bei 10 Leuten sind das, glaube ich, 500 Stutz. Nichts.
Mhm.
Viel Geld, nicht relevant. 2 Nachtassen in Zürich. So, wenn mir irgendjemand kann echte Daten sagen, wie viel Cash ist reingeflossen. Richtige US-Dollar von herzschaffenden amerikanischen Familien und von herzschaffenden europäischen. Und dann würde ich gerne wissen, der Rest ist Fantasie, ist scheißegal, ist Wurst, ist vollkommen. Also weißt du, der Crash, der kann nicht so schlimm sein, der kann mega interessant sein. Es ist ja der 5. Crash, darum sind die 5 Crashs überhaupt nicht passiert. Mhm. Relevant und gefährlich wird der Bitcoin-Ding in dem Moment, wo viel Geld reinfließt, aber es hat niemand Zahlen dazu. Niemand. Hast du irgendwo mal Zahlen?
Ja, weil man sich echt schämt wieder einmal und so die Kategorie, weil die Gier wieder zu krass war oder eben ist gar nichts geflossen und du vermietest das Zweite.
Ja, also es muss etwas geflossen sein, weil es gibt ja mehrere so Arschlöcher wie mich, die realisiert haben.
Ja, aber es sind eben wieder hure wenig.
Ja, ja, genau, das wollte ich sagen. Aber es sind sicher ein paar 100 Millionen. Wenn wir es zusammen
sehen. Aber wiederum, World
ist also nicht... Also ja, fast stehen, ich habe nie so viel realisiert, aber es gibt ein paar, und genau wie du richtig sagst, wenn du das Pipifax, nichts, Furz, also es ist nicht relevant. Mhm. Einfach nicht relevant. Oder? Es ist so. Und darum ist die Frage. Und by the way, nur noch zu sagen, wenn das alles nur virtuell ist, oder wenn 80% nur virtuell ist, und wenn nicht viele Leute ihr Haus verlieren und ihr Auto und so, weil sie zu viel Geld in Bitcoin gestellt haben, dann ist das sensationell geil. Dann ist das genau das, was wir brauchen. Weil das treibt etwas voran. Die Frage ist, in welche Richtung, da können wir dann noch darüber diskutieren. Ja. Aber wenn das so wäre, dann wäre das im Fall cool. Das Problem ist wirklich dann, wenn viele Leute eine Hypothek aufgenommen haben zum Bitcoin kaufen. Ich hoffe einfach nicht, dass das passiert ist.
Nein, so Sachen.
Nur eben, John Kenneth Galbraith, eine kurze Geschichte, Spekulation, die Wahrscheinlichkeit, dass das leider viele Leute gemacht haben, ist sehr hoch.
Hm. Ja, let's see. Okay, abschliessend. Was hast du das Gefühl, was braucht es zum Anfangen?
Neugier. Ich glaube, es braucht Neugier und es braucht ein gewisses, eine gewisse Toleranz gegenüber auf die Schnauze gehen. Also was ich ganz viel merke und viele Leute, die ich coach oder so, ich probiere ihnen immer die Angst vom Umfallen zu nehmen. Und ich weiss, das ist auch abgelutscht und so, aber es ist wirklich so. Das hat mit der Einstellung zu, das hat auch im Leben zu tun. Also zum Beispiel, es braucht viel Energie, eine Idee zu beerdigen. Es braucht für mich sehr viel Energie und es tut weh, zu zelebrieren, dass etwas nicht geht, etwas aufzuhören. Aber ganz viele Leute schaffen es nicht, Sachen aufzuhören, dann, wenn sie nicht mehr zu gehen oder haben Angst davor, etwas zu beenden, weil es nicht funktioniert hat. Oder fangen eben gar nicht an, weil sie wissen, dass es ihnen wehtut und dass sie Angst davor haben. Also es braucht Neugier, aber es braucht vor allem von Anfang an das Bewusstsein, dass man einfach auf die Schnauze gehen kann und dass das nicht so schlimm ist. Und dass man eigentlich auch, also ich habe auch irgendwie immer probiert, das Risiko so zu kalkulieren. Also ich habe irgendwie immer gesagt, hey, okay, ich nehme die Hälfte von meinem Vermögen, aber die Hälfte und probiere jetzt etwas. Oder ich probiere, ich habe mir schon mega lange überlegt bei dieser Bitcoin-Geschichte, mehrere Phasen, ich habe auch mal ganz viel verloren, also in Bitcoin. Ich könnte mir einen Lego-Palast bauen, wenn es Empty Box nicht gegeben hat. Aber das war immer in einer absoluten Risikoabwägung. Oder? Und ich meine, viele Leute fangen nicht an, weil sie gar nicht wollen, die Risikoabwägung machen. Also sie wollen sich gar nicht mit dem Gedanken von, man könnte auf die Schnauze gehen, befassen. Und das finde ich, da verbaut man sich mega viel Glück. Also das kann ich nur allen sagen, ihr müsst euch mit euren Niederlagen befassen wollen. Und ihr müsst die wieder anschauen und es tut weh, aber dann hat man nachher auch den Spass anzufangen und dann auch wieder aufzuhören oder anzufangen und auf die Schnauze zu gehen.
Danke.
Bitte.
Reflect. Digitale Schmiedegespräche mit dem Florian Wieser.